Manchmal schauen wir auf die Uhr, unsere Sportuhr, sehen eine Pace und glauben zu wissen, wie gut wir gerade laufen. Aber was, wenn ich dir sage, diese Zahl, diese Pace sagt oft weniger aus als dein Puls? Was, wenn dein Körper dir längst signalisiert, dass etwas nicht stimmt, du es aber ignorierst, weil die Geschwindigkeit, also deine Pace, passt? Der Puls ist mehr als nur eine Zahl. Er ist ein direkter Einblick in das, was gerade in deinem Körper passiert. Und genau darum sprechen wir heute ganz ausführlich darüber, warum dein Herz schneller schlägt und warum dein Puls der ehrlichste Trainingspartner ist, den du hast. Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag und ich bin immer noch auf Mallorca wie bei den letzten zwei Folgen. Und was wartet heute noch auf mich? Gleich ein Athletiktraining mit der Gruppe, mit unseren Teilnehmern beim Nummer 1 und 50 Plus Laufcamp. Ich freue mich total, aber zunächst möchte ich natürlich für euch noch eine Podcast-Folge aufnehmen zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, einem entscheidenden Thema, dem Herzschlag und dem Verständnis darüber. Aber vielleicht interessiert es euch auch, was ich sonst noch hier so mache. Das heißt, 2 Wochen sind wir gerade auf Mallorca. Letzte Woche war das Laufcamp die schönsten Strecken von Mallorca. Wunderbar hat das geklappt. Jeden Tag hat uns der von uns gechartete Laufcampus-Bus irgendwo anders hingebracht auf der Insel. Klingt jetzt zufällig, nein, diese Strecken haben wir natürlich vorher ausgewählt und wir haben eine geile Zeit erlebt und viele Videos auch gemacht. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt oder Laufcampus auf Instagram folgt, seht ihr von dieser Woche also ein paar schöne Impressionen über die Laufstrecken, die wir ja an der ganzen Insel unter die Laufsohlen genommen haben. Ja, und seit letzten Samstag bis kommenden Samstag bzw. Montag laufen 2 Camps gleichzeitig. Das Camp, die schönsten Strecken von Mallorca, war ja letzte Woche. Nein, die beiden Camps, das Nummer 1 Camps, also das meist gebuchte Laufcamp auf Mallorca, und das aktuell beliebteste Camp, das Camp 50 Plus. Ja, und da machen wir jeden Tag irgendwie ein Programm, ein Training nach der Laufcampus-Methode. Gestern hatten wir Intervalltraining, heute ein regenerativer Lauf, morgen am Freitag der Long Run, am Samstag reisen viele ab und einige werden den Long Run am Freitag etwas langsamer machen oder kürzer machen, weil sie am Sonntag noch Teilnehmer sind mit uns zusammen beim Palmer Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf. Also ich werde die 10 Kilometer dort laufen. Und Montag geht es für die dann zurück, die 9 Tage hier sind. Also eine spannende Woche mit Athletiktraining, mit Yoga, mit Laufen, mit jede Menge Vorträge. Deswegen klingt möglicherweise meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen, weil ich muss ganz schön viel reden. Aber so viel nur zur Einstimmung, damit ihr wisst, was gerade so abgeht bei uns. Aber verlässlich möchte ich sein, was das Thema Impulse im Marathon-Podcast angeht. Und deswegen habe ich in den letzten Tagen schon ein Thema aufbereitet, sehr intensiv aufbereitet, auch motiviert durch die Fragen, die hier immer wieder kommen zum Thema Herzschlag, Puls, Anstrengung, Training nach Pace. Und mir kam dann die Idee, dass wir vielleicht dieses Thema Puls und Herz und warum das Herz schneller schlägt, mal etwas ausführlicher besprechen könnten. Denn ihr wisst ja, Puls for Pace ist eine der Laufcampus-Regeln und Empfehlungen, die wir mantraartig immer wiederholen. Aber mal ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum schlägt das Herz eigentlich schneller und in welchen Situationen und das nicht nur im Sport, das habe ich mir gedacht und dann eben als Blogartikel schon mal vorbereitet. Der ist schon online, findet ihr, Laufcampus Blog, der erste Artikel im Augenblick. Und hier dazu nach dieser Vorbereitung jetzt endlich ja, die Podcast-Folge dazu. Was heißt endlich? Für mich endlich, weil das Thema war ja jetzt ein paar Tage in meinem Kopf und jetzt kann ich es für euch ausdrücken. Nun denn, kommen wir rein, mal so ganz allgemein. Warum schlägt das Herz, warum schlägt dein Herz schneller? Grundsätzlich weil wir mehr brauchen, mehr Energie, mehr Sauerstoff, und das Herz transportiert es dorthin, wo wir es brauchen. Unser Herz passt sich permanent an die Anforderungen an, die wir erleben, so im Alltag, im Sport, akustisch, mental, körperlich. Und das Herz transportiert das, was wir brauchen, die Energie, aber deutlich mehr auch über das Blut dorthin, wo wir es brauchen. Also das Herz löst einen Herzschlag aus, eben eine Blutdruckwelle, und versorgt uns über das Blut mit Sauerstoff, mit Glukose, also der Energie, manchmal reden wir auch nur von Kohlenhydraten, mit Elektrolyten, also Natrium, Kalium, und aber auch Hormonen und ganz anderen Transportstoffen noch zusätzlich. Wir denken meistens vor allen Dingen an Sauerstoff, ja, aerobe Fitness und Sauerstoff, den wir brauchen zum Beispiel für die Fettverbrennung, und wir denken an die Energie im Wesentlichen. Und diese Energie entsteht dann als ATP in den Zellen. Ja? Und damit das in den Zellen tatsächlich auch funktionieren kann, dieser Energiestoffwechsel, über den wir sehr oft im Marathon-Podcast reden, muss das Blut erstmal die Energie, die Rohstoffe quasi, in die Zellen transportieren. Aber nicht nur die Muskeln brauchen Energie, sondern auch unser Gehirn. Unser Gehirn hat einen sehr hohen Verbrauch. Wahrscheinlich von allen inneren Organen, die primär dann auch aus der Leber versorgt werden, das Gehirn und innere Organe, wahrscheinlich von allen inneren Organen, die nicht Muskeln sind, am meisten. Aber auch unser Immunsystem, ja, das uns eben fit und stark hält und abwehrt alles, was ja uns schwächen könnte, braucht eine Menge Energie. Ja, und gesteuert wird das Ganze durch unser vegetatives Nervensystem, unser unwillkürliches Nervensystem, wie ich es gerne nenne, weil hinter unwillkürlich steckt auch so für mich das Verständnis, dass wir auch da nicht eingreifen sollten willkürlich. Das meiste eben hat die Evolution ganz bewusst vegetativ oder unwillkürlich gestaltet. Und das führt eben dazu, dass der Sympathikus steigt, wenn wir angestrengt sind, wenn wir arbeiten, wenn er reparieren muss. Und in der Regel geht damit dann auch der Puls hoch. Und wenn der Parasympathikus die Dominanz übernimmt, indem er uns runterfährt, indem er für Entspannung sorgt, dann geht das üblicherweise auch einher mit einem niedrigeren Puls. Der Puls ist also damit das direkte Ergebnis von allem, was an Anforderungen, wie ich es eben genannt habe, so auf uns einwirkt, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt Musik ist über die Kopfhörer, ob das irgendwie ein Stressmoment ist, weil wir sehen, da kommt ein Auto oder da kommt ein Wildschwein aus dem Wald heraus über den Weg gequert, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, ich zumindest bei mir in der Eifel. All das wirkt auf uns ein und führt zu einer direkten Reaktion, die wir im Puls eben sehen können. Ja, aber auch in anderen Lebenslagen, ne, steigt der Puls, wenn wir schöne Gedanken haben, wenn wir verliebt sind zum Beispiel. Ach komm, lasst uns darüber nicht reden. Ja, und was misst dein Puls nun wirklich? Ja, wir messen eigentlich nicht das Herz selber, sondern was wir sehen über den Herzschlag ist, wie das Herz, wie unser Herz-Kreislauf-System, wie es reagiert auf alles, was uns eben umgibt, was uns fordert, wie eben beschrieben. Ja? Grundsätzlich ist es so, dass wir unterscheiden zwischen Herzfrequenz und Puls, wobei wir im Alltag Puls und Herzfrequenz synonym verwenden. Doch wenn wir von Herzfrequenz reden, dann meinen wir in der Regel diesen elektrischen Impuls. Wenn man sich so etwas anguckt, wie heißt das, Elektrokardiogramm, ja, heißt es so, ja, dann ist es der R-Zacken, der eben diesen elektrischen Impuls auslöst, und EKG, genaue Herzfrequenzsensoren, ja, die gibt es, also der einzige, von dem ich weiß, dass er EKG genau ist, was nicht heißt, dass es der einzige ist, ist der H10 von Polar, deswegen nutze ich den auch ganz gerne. Diese Herzfrequenzsensoren messen diesen elektrischen Impuls. Und letztendlich schlägt sich das Herz ja dann zusammen, ja, und löst dadurch eine Druckwelle aus in unsere Gefäße, in unser Kreislaufsystem. Und diese Druckwelle können wir als Puls messen. Ja, früher hat man so, als ich Schulsport gemacht habe, dann hat man den Puls dann zwischendurch mal gemessen, indem man die Finger an die Halsschlagader gelegt hat und dann eine Viertelminute, 15 Sekunden dann gemessen hat, und angenommen, das wären 10 Schläge gewesen oder 15 Schläge gewesen, ja, dann hat der Trainer gesagt und der Lehrer, also das mal 4 nehmen, weil es waren ja 15 Sekunden, 15 mal 4, ja, dann hätten wir entsprechend 60er Herzfrequenz, und dann wäre der Trainer sicherlich zufrieden gewesen, weil er weiß, wir sind regeneriert. Also wir können den Puls tatsächlich messen, aber auch natürlich über unsere Sportgeräte, eben die jetzt ja inzwischen so eine optische Messung uns anbieten am Handgelenk oder noch besser über die optischen Oberarmsensoren. Also wir sehen quasi die Wirkung auf alles, was uns als Reiz ergibt. Also wenn wir schneller laufen, dann haben wir einen höheren Puls. Wenn wir uns erschrecken, haben wir einen höheren Puls. Wenn wir verliebt jemanden hinterher schauen oder noch schlimmer, derjenige kommt auf uns zu, dann ist der Puls höher. Ja, all das hat eine Wirkung und könnte dann an der Uhr abgelesen werden. Also das werden wir sicherlich nicht machen. Ja, unser Traumpartner kommt entgegen, schaut uns in die Augen und wir gucken als erstes mal auf die Uhr, um den Pulsschlag zu messen. Vom Blödsinn, ne? Verhaspel ich mich gerade? Möglicherweise. Aber ich will einfach nur sagen, wir sehen quasi über die Sportuhr oder messen es mit Fingern, das werden die kaum noch mal jemand machen. Wir sehen quasi über diese Puls- und Herzfrequenzwerte die Auswirkungen der Anforderungen, der Belastung, die wir gerade erleben. Ja? Und grundsätzlich ist es so, dass ich ja empfehle, das wisst ihr, ich habe es ja eben schon angedeutet, so ein Brustgurt mit einer EKG-genauen Herzfrequenzmessung ist schon so der Goldstandard. Goldstandard deswegen, weil eben ja dieser elektrische Impuls, dieser R-Zacken tatsächlich gemessen wird. Und danach kommt mit geringem Abstand, also wenn man von Gold, also es ist immer noch goldig, würde ich sagen, danach kommt mit geringem Abstand eben die Messung mit einem optischen Oberarmsensor, den man ganz eng trägt und der sehr, sehr präzise ist. Ich mache damit auch meine Leistungsdiagnostiken, also so sehr vertraue ich der ganzen Messung und habe das oftmals parallel gemessen mit Brustgurt und mit Oberarmsensor, und das ist schon sehr, sehr gut. Sehr unzufrieden bin ich noch in den meisten Fällen, also in den allermeisten Fällen mit den Messergebnissen am Handgelenk. Also wenn ihr eine Sportuhr habt, die optisch misst, aber am Handgelenk, dann ist das aus ganz vielen Gründen noch nicht so gut. Und wenn dir dein Training etwas wert ist, blöde Sache, aber wenn du professionell dein Training steuern möchtest, vielleicht auch nach den Eindrücken aus dieser Podcast-Folge, dann solltest du dir ergänzend zu deiner Sportuhr auf jeden Fall Oberarmsensor, ich finde das am praktischsten, oder eben Brustgurt noch gönnen. Ja, was spannend ist, dass aber nicht nur die Muskulatur, unser Training auf den Puls wirkt, sondern alles, was ich eben beschrieben habe, also der Körper und der Kopf geben uns Aufgaben, dass wir funktionieren. Ja. Der Puls reagiert also auch auf mentalen Stress. Ja. Also zunächst wenn wir über das Laufen wieder reden, ja, wissen wir, wir bewegen uns, wir werden vielleicht auch immer schneller und der Puls steigt mit, weil er eben den Körper mit steigender Anforderung auch mit mehr Sauerstoff, Energie, Elektrolyten etc. versorgen muss. Und es gibt aber auch andere Situationen, wo wir als Sportler erleben, dass der Puls steigt. Ja, und da seht ihr auch den mentalen Stress, könnt ihr ablesen, wenn ihr eben schön ausgeruht möglicherweise, aber an der Startlinie steht. Also ausgeruht meine ich, ihr habt eure Klamotten weggebracht, ihr habt euch eingelaufen, seid dann zur Ruhe gekommen und die letzten 10 Minuten steht ihr in Berlin, in Hamburg, in London, wo auch immer, steht ihr an der Startlinie und denkt, guckt auf die Uhr, weil das alle so machen und ihr seht Scheibenkleister 111, normal müsste es doch jetzt 60 oder 70 sein. Also wir reagieren auch auf die mentale Belastung, auf unsere Nervosität. Ja? Aber auch wenn wir in Eile sind, wenn wir Zeitdruck haben, dann macht uns das Stress, ja, und der Puls steigt. Und wenn wir uns total freuen, wenn wir Angst haben, ja, dann steigt der Puls auch. Und all diese Situationen verbrauchen eben oder benötigen Energie, damit wir das Ganze eben auch irgendwie verkraftet kriegen. Und dieses, unser Nervensystem, das vegetative Nervensystem, reagiert dann sofort, steuert das Ganze automatisch. Ja, also wir müssen nicht bewusst jetzt irgendwie dann schneller atmen, sondern das wird eben vegetativ gesteuert, damit wir eben mehr Sauerstoff bekommen und das Herz transportiert das mit Sauerstoff angereicherte Blut eben dann entsprechend etwas zügiger dorthin, wo es seinen Dienst verrichten soll. Ja. Und grundsätzlich ist es dem Herz-Kreislauf-System total egal, woher die Anstrengung kommt, ob sie nun von körperlicher Arbeit, Treppensteigen herkommt oder eben von mentaler Belastung. Ja, also Körper und Kopf wirken beide auf unsere Herzfrequenz. Ich erinnere euch nochmal an das Thema der Folge, warum unser Herz schneller schlägt. Also ein Gemeinschaftsergebnis von allen Anforderungen, von allen Belastungen, die auf uns einwirken. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema im Marathon-Podcast natürlich, das Laufen zu sprechen. Ja? Und beim Laufen wirkt einiges auf uns. Und das ist nicht nur die Pace, sondern sind eine Menge Eindrücke. Ja? Also wir haben hier auf Mallorca zum Beispiel, das habt ihr bei euch auch, aber hier erlebe ich das natürlich ganz besonders, weil es außerhalb meiner gewohnten Heimstrecken sind. Da erlebe ich das Ganze über viel intensiver mit unseren Teilnehmern sowieso, haben wir natürlich unterschiedliche Strecken. Hier bei unserem Nummer 1 Camp / 50 Plus Camp haben wir es im Wesentlichen flach. Ja? Also da haben wir auch mal 5 oder 10 Höhenmeter auf einer 10 Kilometer Runde, aber wir haben das flach. Dafür haben wir hier auch mal sandige Passagen, so wie heute. Ja? Instagram gucken oder Facebook gucken, schaut euch die Aufnahmen vom Donnerstag an, vom grünen Lauf, was auch immer das ist, guckt es euch an, es ist ein schönes Erlebnis, ist also quasi ein Community Run innerhalb der Laufcampus Community, ist richtig schön. Und da laufen wir durch ein Pinienwäldchen, dann ist aber auch der Sand mal ein bisschen tiefer, das heißt, wir rutschen rein, die Füße geben nach und es ist einfach anstrengender zu laufen und das wirkt wieder auf den Puls. Ja, dann erleben wir hier, dass eben morgen, Freitag, haben wir ja den langen Lauf. Ja, und je länger die Belastung ist, umso mehr Kraft müssen wir aufbringen, umso ja, mehr Anforderungen hat das Ganze auf unseren Energiestoffwechsel und das kann eben dazu führen, dass der Puls steigt. Ja, apropos Mallorca, wir hatten hier in den letzten Tagen, es ist Anfang, Mitte März, haben wir unsere Laufcamps hier immer, durchaus Temperaturen, die waren mal kühl am Anfang, also kühl heißt hier 15 Grad, aber die steigen dann auch schon mal über 20. Und wenn man aus Deutschland kommt und ist gerade akklimatisiert auf eher 0 bis 5 Grad, dann spürt man das und dann empfindet man 20 plötzlich als ziemlich warm, hat Auswirkungen auf den Puls. Also die Temperatur wirkt auf uns, der Körper muss mehr Energie aufwenden, um die Muskulatur zu kühlen. Ja? Und je länger wir unterwegs sind, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen bei mir auf Strava oder auf Instagram, habe letzte Woche Freitag beim Longrun vergessen, den gut gepackten Trinkrucksack, also mein Trinksystem mit 2 Litern für meinen Longrun, den habe ich im Zimmer vergessen. Ja, blöd. Ja, und deswegen habe ich viel zu wenig zu mir genommen, in Relation zu dem, was ich bei dem Long Run tatsächlich verschwitzt habe. Ja, also ich selber als Marathonsammler bei einem 60-Minuten-Lauf, 90-Minuten-Lauf, da nehme ich üblicherweise nichts mit. Bei 2 Stunden, bei warmen Temperaturen, nehme ich schon ganz gerne mein Trinksystem mit. Ja, und da musste ich 3,5 Stunden oder durfte ich 3,5 Stunden laufen und hatte dann letztendlich nur 250 Milliliter zur Verfügung, obwohl ich wahrscheinlich über 2 Liter verloren habe. Und mit dem Ergebnis, ich bin ja nach Puls gelaufen, kontinuierlich, dass meine Pace, meine Leistungsfähigkeit, reden wir heute noch darüber, dann sank, weil es eben anstrengender wurde. Ja, aber nicht nur das. Wir hatten übrigens interessanterweise heute beim Mittagstisch dieses Thema, dass manche Menschen schlechter schlafen, wenn sie hier so viele Eindrücke bekommen, hier beim Mallorca-Laufcamp. Ja, wir sind hier 50 Leute und da wird geredet und da werden Geschichten erteilt und manche dieser Geschichten sind auch ergreifend oder einfach nur lustig. Und wenn wir dann abends zusammensitzen und kommen dann erstmal in unser Zimmer rein, dann ist der Körper noch am Nacharbeiten, der Kopf noch am Nacharbeiten, am Verdauen der ganzen Impulse quasi, der gedankliche Verdauung, und dann schlafen einige schlechter. Ja, also ich bin so jemand. Andere sagen, oh, ich lege mich hin und penne. Ja, also dieses Talent habe ich leider Gottes nicht und manche Teilnehmer auch nicht. Da hilft nur irgendwie akzeptieren, ist ja nur eine Woche. Wie heißt das? Mal ist nur einmal im Jahr, für uns nicht. Laufcampus ist 5 bis 6 Wochen mit den Angeboten auf Mallorca, im Herbst wieder und dann im nächsten März könnt ihr euch gerne jetzt schon anmelden. Und dann nimmt man das aber für diesen Zeitpunkt mal in Kauf oder ich habe gelernt, eben mich früher zurückzuziehen als Trainer, weil ich muss ja arbeiten. Ich muss ja leistungsfähig sein. Ich kann ja nicht vor der Gruppe dann rumgehen. Aber wo waren wir gerade? Auch der Schlaf und ein schlechter Schlaf hat Auswirkungen auf den Puls, weil wenn wir schlechter schlafen, regenerieren wir schlechter. Und das heißt, auch im Laufe des Tages muss der Körper dann noch reparieren und reparieren heißt Sympathikus und Sympathikus heißt eben höherer Puls, wie wir eben erfahren haben. Ja, und dann ist es so natürlich der Trainingszustand. Ja. Hier sind Leute, die trainieren üblicherweise 20, 30, 40 Kilometer in der Woche, wenn sie hier die Chance haben, 50 bis 70 bis 80 Kilometer zu laufen, dann nehmen die das gerne mit und schaffen das auch, weil wir ja hier tolle Rahmenbedingungen haben, aber nichtsdestotrotz ist das ein hohes Volumen. Und wenn die aber dann regelmäßiger 40, 50, 60, 70 Kilometer trainieren, dann ist das natürlich leichter zu verkraften. Und ja, natürlich haben wir hier auch Teilnehmer, die auch mal bis an die 100 Kilometer ranlaufen. Und je besser und länger wir trainiert sind, umso effizienter kann der Körper arbeiten und den Puls niedrig halten. Aber weniger effizientes Training führt natürlich auch zu höherem Belastungspuls, auch bei niedrigerer Pace. Ja, und wie eben beschrieben, alle mentalen Faktoren, die Sorgen, die man mit auf den Lauf nimmt, die Geschichten, die man hört, die Erlebnisse, die wir haben, wenn dann irgendwie Radfahrer uns entgegenkommen bei unseren Läufen von Finker zu Finker, all das wirkt natürlich auch mental über unseren Kopf und über unser vegetatives Nervensystem auch auf den Puls. Ja? Also die gleiche Distanz bei gleichem Wetter kann einen riesen Unterschied machen im Puls. ob du nun alleine läufst oder in der Gruppe läufst, ob dir was passiert oder eben nicht passiert. Aber man muss dieses Verständnis einfach haben, um dann auch zu wissen, der Puls ist ein verlässlicher Indikator für das, was gerade in unserem Körper passiert. Also er zeigt die Wirkung an, die eben unsere Umstände tatsächlich auslösen. Ja, und dann nehmen wir noch ein Thema speziell, eben den Long Run. Warum steigt beim Long Run der Puls? Ja, das habe ich gerade schon vorweggenommen ein bisschen was. Beim Long Run ist es so, dass wir zunehmend die Speicher, die Glykogenspeicher leeren. Ja, das ist klar, ob wir nun 60 Minuten laufen oder 150, also die zweieinhalbfache Dauer auch auf den Energiestoffwechsel, und das führt dann zunehmend zu einer Entleerung der Speicher und natürlich einer Entleerung der Körperflüssigkeit. Es führt zu einer Dehydration, und beides hat wieder Anforderungen auf unser Herz-Kreislauf-System. Hey, schlag, liebes Herz, schlag ein bisschen schneller, sagt das vegetative Nervensystem, um den Körper noch mit der Energie, mit der Sauerstoff, die du gerade kriegen kannst, lieber Körper, tatsächlich eben zu versorgen. Ja. Also, zudem beim Long Run steigt die Körpertemperatur. Warum steigt die da mehr? Weil wir eben länger arbeiten, länger den Körper fordern, und das führt dann eben zu erhöhten Körpertemperaturen. Ja, die Muskulatur ermüdet, und all das wirkt beim Long Run viel, viel mehr als bei dem geliebten 60er, den man so gerne immer mal hinkriegt und weiß, ob ich gefrühstückt habe oder nicht gefrühstückt habe, mit Freunden oder ohne Freunde, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Und jetzt lasst uns nochmal reden, oder das ist einer der wichtigsten Punkte, auf den ich ja hinarbeite, der Vergleich Puls gegen Pace. Können wir nicht auch nach Pace, nach Minuten pro Kilometer unser Training steuern und nicht nach Puls? Weil komischerweise sind viele, haben nicht so ein Vertrauen zu ihrem Puls. Mag auch an dieser nicht so präzisen Handgelenksmessung liegen, oder es mag daran liegen, dass viele Leute noch nicht ihren Maximalpuls haben ermitteln lassen oder selber ermittelt haben. Jedenfalls vergleichen wir das Ganze. Beides können wir uns auf der Uhr anzeigen, und beides ist ein Ausdruck dafür, was gerade in unserem Körper geschieht. Wobei die Pace mehr ein Ausdruck der Leistungsfähigkeit ist und der Puls gerade zeigt, wie belastend ist denn das, was wir gerade so erleben. Ja, also die Pace ist das Ergebnis. Die Pace ist das Ergebnis unserer Leistungsfähigkeit, unserer aktuellen Anstrengung. Und der Puls zeigt an, wie intensiv ist das denn jetzt gerade? Wie intensiv ist das Ganze jetzt für uns? Wie viel Belastung macht es aus für uns, für unser vegetatives Nervensystem beziehungsweise für unseren ganzen Körper, Herz-Kreislauf-System? Ja, also Pace, Ausdruck, es ist eine Form der Belastung. Der Puls zeigt an, wie diese Belastung neben den ganzen anderen Belastungen, über die wir eben gesprochen haben, die mentalen, wie das eben auf den Körper wirkt. Ganz wichtig zu verstehen, das eine ist eine Anforderung, der Stress ist eine Anforderung, die Pace ist eine andere Anforderung, und der Puls zeigt an, ja, wie intensiv das Ganze für uns ist. Und das kann tagesformabhängig ganz unterschiedlich sein. Ne? Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel schlechter Schlaf. Schlechter Schlaf heißt, in einem Pulsbereich, der heute im Trainingsplan steht, kann ich viel schneller laufen. Und an einem Tag, habe ich gesagt, schneller schlafen, also was auch immer, womit ich auch immer angefangen habe, ich fange es nochmal an, habe ich schlecht geschlafen, dann kann ich in einem Pulsbereich möglicherweise langsamer laufen. Ja, habe ich gut geschlafen, bin erholt, hatte vielleicht vorher am Vortag noch einen Regenerationstag, einen Erholungstag, dann kann ich in dem Pulsbereich schneller laufen. Ja, und Hitze führt auch wieder zu einem höheren Puls und. Ja. Das heißt, die Pace, wenn wir heute sagen, wir laufen nach Pace, egal wie anstrengend es für uns ist, dann ist das möglicherweise nicht clever und kann sogar zur Überforderung führen. Der Puls aber, wenn ihr euer Trainer euch gesagt hat, im Trainingsplan drin steht heute mittlerer Dauerlauf in dem Pulsbereich, dann ist das sicherlich kein Fehler. Aber wenn ihr die Geschwindigkeit für den mittleren Dauerlauf nehmt und das Ergebnis ist, dass der Puls dann eher Richtung zügiger Dauerlauf oder sogar Richtung Renntempo geht, dann könnte das eben zu einer Überforderung führen. Daher ganz klare Botschaft und ich hoffe, ihr habt das nach dieser sehr ausführlichen Erklärung gut mitgenommen. Die ganz klare Botschaft ist, wenn du im Dauerlauftraining alles richtig machen möchtest, ja, wir reden vom Dauerlauftraining, von den 80-90% eurer Zeit, von den 80-90% der Kilometer, die ihr wöchentlich in euer Training investiert, wenn du das Dauerlauftraining nach Puls steuerst, dann machst du alles richtig. Und wenn du es nach Pace steuerst, dann kann es sein, dass du einiges falsch machst und dann nicht dich so schnell entwickelst, wie du dich entwickeln könntest. Ja, also lasst dich darauf ein, auf den Puls, miss, lass es sie ermitteln, die maximale Herzfrequenz, steuer dich dann durch die Trainingsintensitäten. Bei Laufcampus haben wir ja im Wesentlichen 4 Pulsbereiche, die wir für das Dauerlauftraining einsetzen. Das heißt, das ist der SSL-Bereich, der LDL-Bereich, der MDL-Bereich, der ZDL-Bereich. Das zusammen mit dem, was da drüber kommt, dem ganzen Renntempo-Bereich, ergibt die Belastungsreserve. Ein wichtiger Begriff auch bei Laufcampus. Das heißt, zwischen 61% und 100% der maximalen Herzfrequenz ist unser Trainingskorridor, ist unsere Trainingszone. Und wenn wir diese eben in 5 Zonen einteilen und wir nehmen jetzt mal diesen Wettkampfbereich raus, weil wir den trainieren wir ja nach Zeit als Intervalle, dann haben wir eben den SSL-Bereich, die Zone 1 von 61-70% der maximalen Herzfrequenz. Dann haben wir die Zone 2 der Laufcampus-Methode, wir nennen sie LDL, 71-75% der maximalen Herzfrequenz, dann haben wir die Zone 3, mittlerer Dauerlaufbereich, 76-80% und darüber ist dann eben der zügige Dauerlauf 81-85% und wie gesagt, alles was da drüber ist, das trainiert man als Fahrtspiel und guckt auf jeden Fall nicht so sehr auf den Puls, idealerweise da auf die Zeit, die wir bei Intervallen brauchen. So, und wenn wir jetzt, gehört ja auch zur Laufcampus-Methode, sicher gehen wollen, dass wir beim Dauerlaufen mindestens 2, besser 3 verschiedene Reize setzen auf den Körper, mal fordernd, mal weniger fordernd, mal regenerativ, dann sollten wir diese Pulsbereiche einhalten, weil wir wissen dann, egal was auf uns einströmt, ob es eine schlechte Nacht war, das Ergebnis einer schlechten Nacht ist oder das Ergebnis von 2 Tagen Superkompensation, der Puls ist der richtige Indikator für die Trainingssteuerung, weil wir sehen ja dort das Ergebnis von all dem Stress, körperlichen, mentalen, der auf uns wirkt. Wenn wir klug trainieren, nach Puls beim Dauerlaufen, dann vermeiden wir Übertraining, dann vermeiden wir aber auch Unterforderung und das Ergebnis ist dann schneller, mehr Verbesserung, ein größerer Fortschritt. Und darum geht es uns ja als Hörerinnen und Hörer des Marathon-Podcasts. Wir wollen ja nicht nur joggen und ich meine Joggen als positiv, also wir wollen ja nicht nur laufen, sondern wir wollen ja trainieren, wir wollen besser werden. Daher für mich und für dich zusammenfassend nochmal die ganz klare Botschaft. Wenn ihr diese Folge verstanden habt, wenn ihr diese möglicherweise nochmal hören wollt, weil es doch eine Menge Impulse war, wenn ihr diese nach dem Lesen des Blogartikels, wenn ihr dann das Thema Puls und Herzfrequenz verstanden habt, dann werdet ihr in Zukunft auch klüger trainieren, denn wer es danach nicht macht, der ist es wirklich selber schuld, aber der hat ja auch keine Lust, sich eine halbe Stunde Podcast anzuhören, um dann doch aus den Impulsen nichts zu machen. Der Puls zeigt die Gesamtbelastung an. Körper und Kopf, also Bewegung und Mentales, wirkt zusammen auf den Puls. Der Puls ist die ehrlichste, effektivste Rückmeldung, effektiv im Sinne von Verständnis des Körpers. Und kann in der Laufcampus-Methode eingesetzt die Grundlage sein für eine bessere, gezieltere, schnellere Leistungsentwicklung. Wenn du das Dauerlauftraining, nochmal 80-90% der Zeit oder Kilometer, die wir investieren, sollten wir dauerlaufend verbringen. Wenn du dieses Training nach Herzfrequenz ausrichtest, steuerst, dann wirst du besser trainieren und du wirst auf jeden Fall länger gesund bleiben. Nun, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie wir das heute zusammengefasst haben. Ich hoffe, du bist es auch und vielleicht hast du Lust, mit deinem Kommentar, mit deiner Rückfrage bei Spotify, bei Apple Podcast oder wenn du auf Instagram oder Facebook siehst, wie ich die Folie, wie ich die Folge hier bewerbe, wenn du Lust hast, das damit auch zu honorieren mit deinem Kommentar oder mit deiner Rückfrage, dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Grundsätzlich, wenn dir das gefällt, was du heute gehört hast oder was du in der Vergangenheit im Marathon-Podcast schon gehört hast, dann überlasse auch in Zukunft nichts dem Zufall. Und mein Vorschlag ist, werde auch du, wenn du es nicht schon bist, Mitglied in einem der am schnellsten wachsenden Online-Clubs der deutschen Laufszene, werde Pro-Mitglied im Team Laufcampus und sichere dir dann den Zugriff auf die bewährten Laufcampus-Trainingspläne über 200, über ganz verschiedene Distanzen von 5 Kilometer bis Marathon. Bald kommen die Ultra-Trainingspläne auch herein. Sehr bald, wahrscheinlich im Laufe des Aprils, kommen die tatsächlich da rein. Dann haben wir die Zwischensaison-Nachbereitungspläne. Sichere dir den Zugriff und sichere dir auch offene Trainerstunden, also nächste Woche, also in der Woche, glaube ich, am 24. März. Falls du das vorher hörst, dann wird dir dieser Termin was nutzen. Da ist wieder eine offene Trainerstunde, die findet online statt, meist um 17 Uhr. Und dann können alle, die da sind, entweder nur zuhören oder mir auch online ihre Fragen stellen. Also, du sicherst dir den Zugriff auf alle Trainingspläne, du sicherst dir den Zugriff auf Einkaufsvorteile bei unseren Partnern oder eben direkt bei Laufcampus. Aber pro Mitglied wird man vor allen Dingen auch wegen eben Trainingsplanung und Trainingssteuerung. Ja, und die Trainingspläne bekommt ihr da, die Trainingssteuerung funktioniert ja dann über die Potenzialanalyse. Also meine Empfehlung ist für die Zukunft, laufe nicht einfach, trainiere gezielt und werde so besser und vor allem bleib gesund und damit auch in Bewegung.